Margaret und alle Mann an Bord. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Bibel ist immer wieder für Überraschungen gut. Vielleicht ist Ihnen das heute Morgen gleich so gegangen. Sie kommen hierher, setzen sich in die Reihe, bekommen Ihren Gottesdienstzettel und das Erste, was Sie da lesen im Predigttext, sauft euch nicht voll Wein. Na, das ist eine Begrüßung am Sonntagmorgen, sage ich Ihnen. Das ist ja eigentlich für einen Christen eine Selbstverständlichkeit, dass er sich nicht mit Wein voll saufen soll, wie das hier sehr, sehr drastisch übersetzt ist und auch so dem griechischen Wort, was da steht, wirklich entspricht. Die Bibel ist übrigens nicht prinzipiell gegen den Gebrauch von Alkohol, wenn er maßlos erfolgt. Denken Sie daran, dass Jesus bei der Hochzeit in Kana Wasser zu Wein gemacht hat und dass auch Paulus seinen Mitarbeiter einmal geraten hat, um mit deinem Magenproblem besser klarzukommen, trink ab und zu mal einen Schluck Wein. Aber natürlich warnt die Bibel auch an vielen Stellen und sie gibt auch genügend Beispiele, wo Leute sich nicht daran gehalten haben, an den maßvollen Gebrauch. Die Bibel warnt vor einem Missbrauch des Alkohols, ganz klar. Aber wir fragen uns natürlich, warum betont Paulus das nun ausgerechnet hier im Epheserbrief? Sauft euch nicht voll mit Wein. Der Zielpunkt, auf den er zusteuert, ist eigentlich ein ganz anderer. Der steht nämlich im zweiten Teil des Verses, lasst euch vom Geist erfüllen. Darauf zielt alles hin. Gemeint ist der Heilige Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Darauf zielt das Ganze. Und die Frage ist natürlich, warum betont Paulus ausgerechnet den Gegensatz zwischen Betrunkenheit und Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Eine interessante Frage. Aber auch ohne diesen ersten Teil mit der Warnung vor dem Alkoholmissbrauch wäre dieser Vers 18 noch brisant genug. Lasst euch erfüllen vom Geist. Denn seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, diskutieren die Christen, was darunter denn zu verstehen sei. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und der Vorteil einer solchen Predigtreihe, und ich freue mich sehr, dass wir heute damit weitermachen können, nachdem wir jetzt verschiedene andere Texte untersucht haben und die Unterbrechung durch den Urlaub und die Ferienzeit hatten, dass wir jetzt mit unserer Predigtreihe wieder fortsetzen können. Und der Vorteil einer solchen Predigtreihe ist, dass sie uns unweigerlich, ob wir wollen oder nicht, immer wieder an bestimmte Textzusammenhänge heranführt, an die wir uns vielleicht so freiwillig gar nicht herantrauen würden. Eine Predigtreihe zwingt uns, das Wort Gottes Schritt für Schritt wirklich zu behandeln. Und so werden wir heute vor diesen Vers 18 gestellt und die folgenden Verse. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sind Sie erfüllt mit dem Heiligen Geist? Eigentlich sollte dieser Vers kein Zankapfel, sondern eine Ermutigung, eine Erleichterung für uns Christen bedeuten. Denn gerade wenn man die Abschnitte davor studiert hat, was wir also in den Monaten und Wochen vor den Sommerferien getan haben, dann wird deutlich, der Epheserbrief ist ganz schön anspruchsvoll. Und mit anspruchsvoll meine ich jetzt gar nicht mal, was das intellektuelle Verständnis angeht. Das kann man sich erschließen, wenn man es gut studiert, miteinander und die Bibeltexte vergleicht. Aber ich meine vor allem anspruchsvoll, was den Lebensstil angeht, den Paulus hier beschreibt. Nicht der Epheserbrief ist anspruchsvoll, wir müssen sagen, Gott ist anspruchsvoll. Und wenn wir sehen, was hier stand vorher in den Versen 5, nicht? Wir sollen alles prüfen am Wort Gottes, was uns begegnet. Oder danach in Vers 11, wir sollen keine falsche Gemeinschaft haben. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Oder Vers 15, so seht nun sorgfältig darauf, dass ihr euer Leben als weise führt und nicht als unweise. Vers 16, kauft die Zeit aus. Vers 17, versteht Gottes Willen. Gott ist anspruchsvoll. Und wenn man das so liest und wenn man das ernst nimmt, dann denke ich, merken wir sehr schnell, wie wir da an unsere Grenzen stoßen. Und sagen, wie kann ein Mensch das überhaupt bringen? Und wieder ist es so, wie schon so oft, dass Paulus mit unserer Zwischenfrage oder auch mit unserem Seufzen rechnet. Paulus weiß um die Gefahr des gesetzlichen Krampfs. Das hatte er ja selbst als Pharisäer jahrelang durchgemacht, dass er sich mühte. Und er war nur noch einer von den Besseren, die Gebote Gottes so klein und klar wie möglich einzuhalten. Und doch bekam er keinen Frieden in seinem Herzen. Das hatte er oft genug erlebt. was gesetzlicher Krampf bedeutet. Und deswegen sagte ich also, gut, du hast verstanden, dass Stillstand Rückschritt ist im geistlichen Leben. Du willst Jesus ähnlicher werden, aber du merkst auch deine Grenzen. Und wenn du nun im Glauben wachsen willst, wenn du immer mehr in dieses Leben hineinwachsen willst, das im Epheserbrief beschrieben wird, dann hat Gott dafür einen Weg vorgesehen. Und dieser Weg heißt, lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Und wir fragen, was meint Paulus? Es gibt da ein Missverständnis, das in christlichen Kreisen ziemlich verbreitet ist. Da denkt man, Geisterfüllung bedeutet, ich kriege so eine Power-Ausrüstung durch ein einmaliges, spezielles Erlebnis, vielleicht bei einer Konferenz oder dadurch, dass ich in meiner stillen Zeit plötzlich eine Vision habe und dann werde ich ausgerüstet mit dem Heiligen Geist und strotze nun geradezu vor geistlicher Kraft. Hier gibt es gerade im Rahmen der charismatischen Bewegung und der Pfingstbewegung richtig Angebote, dass man einlädt zu Konferenzen. Komm zu dieser Konferenz und dort wirst du erleben, dass du ausgefüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und dann wirst du vielleicht Handauflegung bekommen durch besonders geistbegabte Christen, wie man dann sagt. Und oftmals sind diese Veranstaltungen dann begleitet von spektakulären und enthusiastischen Phänomenen, dass da eine Menge passiert, was die Emotionen aufwühlt. Und dann sagt man so, und jetzt hast du eine spezielle Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren. Übrigens auch Peter Wenz von der sogenannten Glaubensgemeinde in Stuttgart gehört zu dieser schwärmerischen Gruppierung. Wenn ich richtig informiert bin, wird er heute Abend die evangelische Seite bei Sabine Christiansen vertreten, um 21.45 Uhr. Nur, dass Sie das dann entsprechend einordnen. Ich weiß nicht, ob das deutlich werden wird heute Abend, aber es ist natürlich auch betrüblich, dass ausgerechnet ein so dezidierter Vertreter einer extrem charismatischen Bewegung, die evangelische Seite, heute Abend in dieser Diskussion vertreten wird. Viele Menschen haben die Aufforderung von Paulus falsch verstanden. Hol dir Power. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und dabei wurde dann der Heilige Geist nicht, wie die Bibel ihn uns vorstellt, als Person in erster Linie gesehen, sondern wie eine Energie, wie eine zusätzliche Kraft- und Power-Ausrüstung mit einer speziellen Energie, mit einer geistigen Kraft, die man für den Heiligen Geist hält. Aber hat Paulus das gemeint? Man beruft sich immer wieder auch auf diese Stelle und sagt, Leute, die Bibel sagt doch, wir sollen uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Drum kommt doch zu den Konferenzen. Macht das doch mit. Lasst euch mal richtig mitreißen. Und dann werdet ihr merken, wie ihr mit neuer Power in euren Alltag zurückgeht. Das ist sicher gut gemeint. Aber was hat Paulus gemeint? Sehen wir genauer hin. Paulus wendet sich hier an Leute, die den Heiligen Geist bereits haben. Wir hatten das ja vor einiger Zeit studiert, als wir Epheser 1, Vers 13 gelesen haben. Da sagte Paulus ja, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das war ein einmaliges Ereignis. Als sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, als sie sich bekehrt haben, als sie begriffen, ich brauche den Herrn Jesus und seine Vergebung, wenn ich mit dem heiligen Gott versöhnt sein will, da wurden sie versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da bekamen sie von dem lebendigen Gott den Heiligen Geist. Da wurde der Heilige Geist uns gewissermaßen als ein Siegel aufgedrückt. Und ein Siegel bedeutet, du gehörst zu mir. Damit bindet Jesus sich und uns untrennbar zusammen. Siegel bezeichnet ein Eigentum. Denken Sie an die Versiegelung von Rindern in einer Herde. Die kriegen ein bestimmtes Siegel und tragen dann das Kennzeichen ihres Eigentümers. So tragen wir das Kennzeichen Jesu. Er hat uns mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Er hat dadurch klargemacht, du bist jetzt mein Eigentum. Du gehörst zu mir. Und keine Macht der Welt kann den Christen mehr aus der Hand von Jesus Christus rausreißen. Er ist jetzt bei uns. Er ist untrennbar mit unserem Leben verbunden. Er lebt in uns durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Das ist ein Geheimnis. Und der Heilige Geist hilft uns jetzt, die Bibel besser zu verstehen, zu beten, Gott zu vertrauen. Also das ist das Erste, was wir hier bedenken müssen. Paulus wendet sich an Leute, die den Heiligen Geist bereits haben. Dann Beobachtung B. Paulus wendet sich an die ganze Gemeinde. Er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Er spricht nicht einzelne Leute an, eine Elite, die nun in besonderer Weise geisterfüllt ist, während die anderen nur so ganz normal Jesus Christus nachfolgen, sondern Paulus wendet sich an alle. Er sagt, lasst euch erfüllen, es ist wichtig für die ganze Gemeinde. Dann Beobachtung C, das ist eine grammatikalische Beobachtung. Ich will sie nicht mit Grammatik quälen, aber das ist hier einfach wichtig. Dieser Befehl, lasst euch, dieser Imperativ, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ist ein Imperativ Prädens, also Gegenwartsform. Und das drückt im Griechischen immer etwas Andauerndes aus. Es gibt auch einen Imperativ, der einen einmaligen Akt beschreibt. Weil dieser Imperativ hier, der beschreibt einen andauernden Prozess. Das heißt, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern das ist ein beständiger Prozess, in dem wir immer leben sollen. Lasst euch beständig erfüllen mit dem Heiligen Geist. So ist das hier gemeint, Imperativ Präsens. Und dann, Beobachtung D, jetzt kommt die Sache mit dem Alkohol in den Blick. Paulus sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, bei diesem Prozess der Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht es nicht um ein rauschhaftes Geschehen. Geht es nicht darum, dass unsere Sinne irgendwie benebelt werden und wir so ganz in Ekstase sind und nicht mehr wissen, was wir tun sollen und plötzlich sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gerade das schließt Paulus hier aus. Wir sollen nicht von irgendwelchen Emotionen weggerissen werden. Und wenn Paulus das schreibt, dann bestand offensichtlich schon damals die Gefahr, die Sache mit der Geisterfüllung misszuverstehen. Das ist nicht erst ein Phänomen unserer Tage. Da war einmal dieses heidnische religiöse Umfeld. Da war es zum Beispiel im Dionysus-Kult üblich, dass man durch Alkohol sich in Ekstase, in religiöse Ekstase versetzte. Beim Dionysos-Kult wurde man inspiriert durch Rauschmittel. Und je mehr man dann in Ekstase war, umso näher war man, so glaubten die Leute, der Gottheit. Man war fasziniert, man war außer sich, man war in einem religiösen Rausch. Das war das religiöse Umfeld damals. Und Paulus sagt, lasst euch nicht mit Wein füllen, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Also er meint damit, der Verstand wird benebelt, du wirst unnüchtern. Und das Wort, was hier steht, das beschreibt ein zügelloses, haltloses Leben. Der Mensch hat sich nicht mehr unter Kontrolle, er verhält sich wie ein Tier. Das ist im Grunde genommen damit gemeint. Und es ist gut denkbar, dass auch in der Gemeinde dort, wir wissen das zum Beispiel von der Gemeinde in Korinth, aber möglicherweise war es auch in Ephesus, gab es solche Tendenzen, da gab es ähnliche Phänomene, dass einige wahrscheinlich da waren, die sagten, Mensch, Ekstase, auch wir wollen Ekstase haben, um Christus näher zu kommen. Auch wir wollen eine emotional stimulierte und aufgeladene Situation in unserem Gottesdienst erleben, weil wir uns dann viel mehr angepackt fühlen im Herzen. Das tut uns gut, das brauchen wir. Und auch denen macht Paulus mit diesem Satz indirekt deutlich, Geisterfüllung hat nichts zu tun mit Ekstase. Die Wirkung des Heiligen Geistes besteht eben nicht darin, dass er unseren Verstand benebelt. Die Wirkung des Heiligen Geistes besteht nicht darin, dass er uns einlullt. Die Wirkung des Heiligen Geistes will uns nicht emotional aufpushen. Sauft euch nicht voll Wein, lasst euch nicht von Emotionen mitreißen, sondern das Wirken des Heiligen Geistes ist darauf aus, unseren Verstand zu schärfen, uns wach zu machen. Der Heilige Geist will uns zu einem nüchternen Urteil führen, das macht die Bibel immer wieder deutlich. Und gerade so will er uns eine bewusste, eine klare, eine gewisse Freude des Glaubens schenken. Wenn Sie zum Beispiel einen anderen Brief von Paulus lesen, Galater 5, da redet Paulus ja von den Früchten des Geistes, also von den Früchten, die der Heilige Geist in unserem Leben wachsen lässt. Und da zählt er 9 Früchte auf. Und wissen Sie, was die 9. Frucht ist, die das Ganze abschließt? Selbstbeherrschung. Das ist dann oft übersetzt mit Keuschheit. Das ist auch nicht falsch, weil auch Keuschheit mit Selbstbeherrschung zu tun hat. Aber der Grundbegriff, der da im Griechischen steht, ist Selbstbeherrschung. Also unter dem Einfluss des Heiligen Geistes verlieren wir nicht die Kontrolle über uns, sondern wir gewinnen sie in einem viel bewussteren, klaren Maße. Einer der wichtigsten Prediger des 20. Jahrhunderts, Martin Lloyd-Jones, war ja in seinem ersten Leben, wenn man so will, Mediziner gewesen, ein hochbegabter Mediziner. Und Martin Lloyd-Jones hat die Wirkung von Alkohol und Heiligen Geist mal miteinander verglichen, als Mediziner. Und er hat gesagt, die beiden haben genau entgegengesetzte Wirkung. Alkohol ist ein Beruhigungsmittel oder Betäubungsmittel, pharmakologisch gesehen, also medizintechnisch gesehen. Und der Heilige Geist, sagt Martin Lloyd-Jones, wenn er den pharmakologisch einordnen sollte, dann würde er ihn einordnen unter den Stimulantien. Also unter den Mitteln, die eher wach machen. Ich lese Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt aus dieser Predigt vor. Da sagt Lloyd-Jones, aus pharmakologischer Sicht ist Alkohol ein Beruhigungsmittel. Alkohol versetzt jene höheren Zentren im Gehirn außer Gefecht, sodass die primitiveren Elemente aufkommen und die Kontrolle über uns übernehmen. Alkohol schaltet die höheren Zentren des Gehirns aus und setzt die eher instinktiven frei. Der Mensch glaubt zwar, dass er dadurch stimuliert würde. In Wirklichkeit ist er mehr wie ein Tier geworden, seine Kontrolle über sich selbst ist vermindert worden. Und dann fährt Martin Lloyd-Jones fort, das ist das genaue Gegenteil des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist. Wenn es möglich wäre, den Heiligen Geist in ein Lehrbuch für Pharmakologie einzutragen, dann würde ich ihn unter den Stimulantien einordnen, denn da gehört er eigentlich hin. Der Heilige Geist ist ein aktives, positives und wirkliches Stimulans. Er stimuliert jede unserer Fähigkeiten. Zum Beispiel spornt er den Verstand und den Intellekt an. Das kann ich einfach beweisen. Die Geschichte belegt, dass der Wunsch nach Bildung, das ist interessant, der Wunsch nach Bildung immer auf eine geistliche Erweckung folgt. Das geschah bei der Reformation, das geschah nach der puritanischen Erweckung. Es geschah auch bei jener Erweckung in Großbritannien vor 200 Jahren. Da waren jene ungebildeten, betrunkenen Mitarbeiter, Minenarbeiter. Und die waren in Mittel- und Nordengland und um Bristol hatten die gelebt. Die plötzlich durch die Kraft des Heiligen Geistes bekehrt wurden. Und dann auf einmal begannen, nach Schulen zu verlangen und lesen lernen wollten. Der Heilige Geist stimuliert den Intellekt, aber nicht nur den Intellekt, sondern auch das Herz. Er bewegt das Herz. Also, ich denke, das ist deutlich geworden. Der Heilige Geist benebelt uns nicht, sondern er sorgt für Klarheit. Er schenkt uns auch Freude am Denken. Er schärft unser Denken. Er macht uns urteilsfähig. Und liebe Leute, das haben wir so besonders nötig, gerade in dieser Zeit. Ein aktuelles Beispiel ist etwa der Papstbesuch. Es ist schon erstaunlich, wie der Papst sich selbst als Stellvertreter Jesu Christi bewegt und wie er eine ganz massive politische Macht auszuüben versucht. Und sie alle kommen, der Präsident, die Kanzlerin, wer auch immer, sie alle knien vor ihm nieder und huldigen dem Bischof aus Rom, der hier quasi mit weltlichen Machtträgern auf einer Ebene, ja sogar noch auf höherer Ebene als diese, sich bewegt. Und leider gibt es auch unter vielen protestantischen Christen sehr viel Verwirrung, weil der Papst manches sagt, was wir für sehr wichtig und sehr gut halten, gerade auch in vielen ethischen Fragen. Und dabei vergessen dann viele Protestanten, dass Kardinal Ratzinger bzw. der Papst Benedikt an den entscheidenden Punkten die uralte Position des Katholizismus um keinen Millimeter verändert hat. Um keinen Millimeter. Wäre Martin Luther heute auf dem Plan, würde genauso wieder eine Reformation stattfinden. Dass wir allein durch Gottes Gnade gerettet werden. Allein durch Jesus Christus. Allein durch den Glauben. Das lehrt die katholische Kirche eben nicht. Sondern da wird immer die kirchliche Institution und das Amt und der Papst und die Priester als eine Zwischeninstanz eingeführt. Man sagt zwar klar, wir kommen allein durch Christus dahin, aber du brauchst die Kirche, du brauchst die Fürsprache von Maria. Und das alles sind keine Kleinigkeiten. Dafür haben sich Reformatoren auf den Scheiterhaufen legen lassen, weil sie sagten, es geht hier um die Wahrheit des Evangeliums. Werden wir alleine durch Jesus Christus gerettet oder nicht? Werden wir alleine durch den Glauben gerettet oder müssen wir noch in irgendeiner kirchlichen Institution unsere entsprechenden Beiträge leisten? Es geht hier um unendlich viel. Und leider haben auch viele evangelische Christen ihre Urteilskraft so weit verloren, dass sie sagen, ach, ist doch prima, dass einer öffentlich über den Glauben redet, also lasst uns nicht über diese Kleinigkeiten streiten. Es geht hier nicht um Kleinigkeiten. Es geht darum, ob wir allein durch den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für uns starb, gerettet werden. Allein durch den Glauben an ihn. Oder ob da noch bestimmte kirchliche Vermittlungssysteme nötig sind, die wir auch noch brauchen, um gerettet zu werden. Also wir brauchen Urteilskraft und die will uns der Heilige Geist schenken. Er macht uns urteilsfähig. Und dann eine weitere Beobachtung, was bedeutet erfüllen mit dem Heiligen Geist? Erfüllen, das griechische Wort meint ganz durchdringen. Also wenn Sie Fleisch etwa marinieren und in eine entsprechende Soße hineinlegen, ich weiß nicht, ob das jetzt kochtechnisch fachgerecht ausgedrückt ist, dann soll das ganz durchdrungen werden, dieses Fleisch, von dem Aroma. Das ist gemeint. Der Heilige Geist will uns ganz erfüllen, er will uns ganz durchdringen, er will uns auch völlig kontrollieren, er will immer mehr über unser Leben bestimmen. Sie kennen das doch, dass Sie sagen, ach, ich bin ganz von meiner Angst kontrolliert plötzlich. Ganz von Angst erfüllt. Dann kommt es Ihnen vor, als ob alles, was Sie tun und denken und empfinden, in diesem Augenblick völlig von der Angst bestimmt ist. Oder manchmal sagen wir sind ganz von Ärger erfüllt. Dann sind wir ein einziges Ärgerbündel und haben überhaupt keinen Abstand mehr zu uns selbst. Und der Nächste, der uns in die Quere kommt, kriegt einen an den Latz geknallt, weil wir ganz von Ärger erfüllt sind, durch und durch. Das meint erfüllen. Und so will Gott, dass wir ganz vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, als Person, dass der unser Leben immer mehr durchdringt. Dass der Herr Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist unser Leben immer mehr bestimmt. Dass er immer mehr auch die Dinge rauswirft aus unserem Leben und aus unserem Herzen, die da falsch sind und die da nicht hingehören. Dass er uns tröstet, wie uns kein anderer trösten kann. Dass er uns Klarheit gibt über die Entscheidungen, die vor uns liegen. Das will er uns schenken. Er will uns durchdringen, kontrollieren, erfüllen. Der Heilige Geist, der im Leben eines Christen wohnt seit der Bekehrung. Also, ich denke, wir haben jetzt einiges an Klarheit gewonnen. A, es geht hier um Leute, die schon den Heiligen Geist haben seit ihrer Bekehrung. B, es geht um die ganze Gemeinde und nicht nur um eine Elite. C, es geht um einen beständigen Prozess, Imperativ Präsens, nicht um eine einmalige Sondererfahrung nach dem Motto, erst kommt die Bekehrung und dann kommt irgendwann als zweite Erfahrung die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nein, es ist ein beständiger Prozess. D, es geht nicht um einen Rauschzustand, um eine emotionale Überwältigung, sondern um ein ganz nüchternes Geschehen. Und schließlich E, der Heilige Geist erfüllt, das heißt, er kontrolliert und durchdringt unser Leben und gestaltet uns immer mehr, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Jetzt fragen wir F, wie kann das praktisch geschehen? Das kann dadurch geschehen, dass wir mit Jesus Christus leben, wie es für einen Christen der Normalfall ist. Dass wir zu ihm beten, dass wir nach seinem Willen fragen. Und wenn wir in der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, dann erfüllt er uns mit dem Heiligen Geist. Und einen praktischen Hinweis will ich Ihnen noch geben. Das ist eine ganz interessante Entdeckung. In einem anderen Brief bringt Paulus eine ganz ähnliche Formulierung wie hier. Vergleichen Sie mal. In Epheser 5, Vers 18 und 19 heißt es ja, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ermuntert einander oder eigentlich redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und jetzt hören Sie mal im Vergleich dazu ein anderer Paulusbrief, Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Da ist der zweite Teil des Verses fast gleich mit unserem Vers 19. Da heißt es, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und wissen Sie, was davor steht? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wir haben beides Mal die gleiche Auswirkung, dass man mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und dem Herrn spielt und einander ermutigt. Und in Epheser 5 steht, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und dann wird das geschehen. Und in Kolosser 3 steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und dann wird das geschehen. Das ist jeweils die gleiche Auswirkung. Und der erste Teil dieser beiden Verse ist austauschbar. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, steht einmal da. Und lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Verstehen Sie, was das heißt? Die beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist praktisch austauschbar. Wenn das Wort Christi reichlich unter uns wohnt, wenn wir uns reichlich mit der Bibel befassen und auf die Bibel hören, dann dient das dazu, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das Wort Gottes und der Heilige Geist gehören ganz, ganz eng zusammen. Und damit haben wir ein ganz praktisches Ergebnis, wenn Sie sagen, wie kann mein Leben mit dem Heiligen Geist noch mehr erfüllt werden? Wie kann unser Gemeindeleben noch stärker vom Heiligen Geist geprägt werden? Dann ist das die Antwort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lasst uns viel Zeit und viel Eifer darauf wenden, die Bibel miteinander zu studieren und zu beten. Herr, lass uns dein Wort verstehen und wirke dadurch an unserem Herzen. Und schauen Sie, das ist doch der ganz praktische Grund, warum in unserem Gottesdienst die Bibel so eine große Rolle spielt. Das ist doch nicht deswegen, weil wir eben nun mal diese Tradition haben oder weil wir alle so theologisch interessiert sind und das unser Steckenpferd ist, sondern weil der Herr Jesus sagt, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Und dadurch werde ich euch immer mehr erfüllen mit dem Heiligen Geist. Dadurch werde ich Veränderung schaffen in eurem Leben als Christen und als ganze Gemeinde. Und darum habe ich mich so gefreut, als mir neulich jemand sagte, ach wissen Sie, am Anfang war es ziemlich schwer, in der Gemeinde Anschluss zu finden. Da hatte man so den Eindruck, da gibt es diese Gründergeneration und es war oft gar nicht so einfach, wirklich Kontakt zu finden und miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber es hat sich etwas verändert in dieser Gemeinde. Das habe ich gespürt. Und so fügte diese Person noch hinzu, das ist bestimmt die Wirkung des Wortes. Das ist bestimmt die Wirkung der Predigt. Die Wirkung nicht jetzt, weil ich oder irgendein anderer predige, sondern weil das Wort Gottes in sich diese Kraft hat, Menschen und Gemeinden zu verändern. Und deswegen habe ich mich so über diese Aussage gefreut. Also, wenn wir eine geisterfüllte Gemeinde, eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist erfüllt ist, sein wollen, und wenn wir Menschen sein wollen, die der Heilige Geist erfüllt, dann ist es wichtig, dass wir viel Gemeinschaft auch mit dem Wort Gottes haben, dass er uns prägen und erfüllen kann und dass wir in diesen Prozess uns immer wieder hineinnehmen lassen. Und wenn das geschieht, dann wird Gott unter anderem drei Konsequenzen in unserem Gemeindeleben und auch in unserem persönlichen Leben wachsen lassen. Die können wir jetzt nur noch kurz ansprechen, wenn Sie auf die Uhr schauen, aber ich will die erste Konsequenz etwas ausführlicher erklären und die zweite und die dritte Konsequenz dann nur noch nennen. Also, was passiert, wenn der Heilige Geist immer mehr unser Leben erfüllt? Wenn Gott uns in diesen Prozess hineinnimmt, dass wir durch sein Wort zunehmend verändert werden und dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden? Was passiert dann? Drei Konsequenzen nennt Paulus hier. Die erste wollen wir etwas ausführlicher erklären. Und dazu müssen Sie sich eins klar machen. Vers 19 bis 21, die hängen an dem Vers 18 dran. Eigentlich ist ein richtiges vollständiges Verb, also ein richtig vollständiges Tätigkeitswort, nur in Vers 18. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und all die anderen Verben, die dann kommen, sind keine vollständigen Verben, sondern sind Partizipien. Also sind gewissermaßen drangehängt an den Vers 18, sind dem Vers 18 zugeordnet. Und man müsste wörtlich im Grunde genommen so übersetzen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und dann kommen die ganzen Partizipien. Einander ermunternd mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und euch einander unterordnend in der Furcht Jesu Christi. Verstehen Sie, was Paulus damit sagen will? Er will damit sagen, Leute, wenn der Heilige Geist euch erfüllt, wenn Jesus Christus euch in diesen Prozess hineinnimmt, dann werden das die Konsequenzen sein. Dann werden diese Dinge geschehen, die hier in Vers 19 bis 21 stehen. Und dann werden diese Dinge, die da geschehen, dazu beitragen, dass dieser Prozess immer weitergeht. Oder man könnte auch so sagen, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, Vers 18, dann löst er die Konsequenzen von Vers 19 bis 21 aus und dann gebraucht er diese Konsequenzen, um uns immer weiter zu erfüllen, um uns immer mehr zu erfüllen mit seinem Geist. Und darum lohnt es sich so sehr zu fragen, wie sehen diese Konsequenzen aus? Die erste wollen wir uns noch kurz anschauen. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, das ist die erste Konsequenz, dann gibt er uns Lieder ins Herz und in den Mund. Das ist eine erstaunliche Entdeckung, aber es steht hier so. Paulus sagt, einander ermunternd oder zueinander redend, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Das ist die erste Konsequenz. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann gibt er uns Lieder ins Herz und dann auch in den Mund. Und hier müssen wir wieder ein Missverständnis aufklären. Diese Stelle wird im Rahmen der charismatischen Bewegung oft so erklärt, ja, Singen im Geist, das ist so ein ganz bestimmtes, direkt geistgeleitetes Singen, da gibt es dann keinen vorgegebenen Text. Manche sagen auch, das ist ein Singen in Zungen, ein Zungengesang für Außenstehende, ein unverständliches Lallen, ein ungeplantes Durcheinandersingen. Und dieses wird dann durch eine bestimmte musikalische Begleitung oft stimuliert. Und wenn das geschieht, dann ist das geistliches Singen und das ist ein Zeichen dafür, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht. So steht es hier nicht. Gucken wir doch hin, was sind das für Lieder, die da in der Gemeinde gesungen werden? Paulus hat drei Kategorien. Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Jetzt schauen wir uns das mal an. Psalmen, da steht im Griechischen ganz einfach das Wort Psalmois. Das waren größtenteils die klassischen Psalmen des Alten Testaments. Diese Psalmen wurden auch im Gottesdienst der frühen christlichen Gemeinde gesungen. Und Paulus sagt hier, redet miteinander oder ermuntert einander. Das wurde sich auch teilweise zugesungen, so wie im Wechsel. Lasst uns Gott loben. Kommt her, stimmt gemeinsam ein in das Lob Gottes. Und so sangen die Psalmen von der Macht Gottes, von den Taten Gottes, von seiner Person. Und diese Psalmen wurden dann auch gesungen in den Gottesdiensten der frühen Gemeinden, ja bis heute. Und dann die zweite Kategorie, Lobgesänge. Das Wort kennen Sie auch, was da steht im Griechischen. Da steht Hymnois. Mit Hymnois, also Hymnen. Was sind Hymnen? Hymnen, das sind Loblieder. Daher kommen ja auch die Nationalhymnen. Das ist meistens ein Lobgesang auf eine Nation, auf ein Volk. Hymnen sind Loblieder, die nicht im Psalter stehen, aber trotzdem gesungen werden. Also Loblieder auf Gott den Vater, Loblieder auf Jesus Christus, auch die nicht in den Psalmen stehen, weitere Loblieder zur Ehre Gottes und zur Ehre Jesu Christi. Und wir finden im Neuen Testament noch so Stücke, die wahrscheinlich Hymnen waren, die zur Ehre Christi gesungen wurden. Der zweite Teil der Lesung, die wir heute von Bruder Nordsieg gehört haben. Ein jeder sei gesinnt, wie Christus es auch war. Der, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und so weiter. Das war wahrscheinlich eine urchristliche Hymne, die gesungen wurde, um Jesus Christus zu ehren. Und die Paulus dann entsprechend auch in dem Philipperbrief mit aufgenommen hat. Also Hymnen, das sind Lobgesänge auf Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus. Und dann die dritte Kategorie, das sind die geistlichen Lieder. Auch den Begriff kennen Sie. Da steht im Dativ Plural Odeis Pneumaticais, also Oden. Nicht irgendwelche lallenden, unkoordinierten Gesänge, sondern Oden. Und wenn Sie im Duden nachschlagen, was Ode heißt, dann ist es ein feierliches Gedicht. Es ist ein gesungenes, feierliches Gedicht. Geistliche Lieder. Also, das waren alle sonstigen Lieder, die keine Loblieder waren. Nicht Loblieder aus dem Psalm oder sonstige Hymnen, sondern Lieder, die keine Loblieder waren, aber trotzdem geistlichen Inhalt haben. Da wurde darüber gesungen, wie wir von Sünde befreit werden, dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Da wurde gesungen über das ewige Leben, das der Herr Jesus denen schenken wird, die an ihn glauben. Da wurde gesungen mit der Bitte, Herr, schütze mich, ich bin in einer Notsituation, aber du kannst mich erretten, bitte, rette mich. Oder da wurde in einem Lied bezeugt, Gott hat mich getröstet, er hat sich als stärker erwiesen als meine Not. Das sind die drei Kategorien, ganz normale Liedkategorien. Und wenn Sie so wollen, kommen diese drei Kategorien auch in unserem Gottesdienst heute vor. Kann ich Ihnen beweisen. Psalmen, das haben wir gleich am Anfang gesungen, EKG 187, nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Das ist eine Vertonung von Psalm 100. Und dann die zweite Kategorie, Loblieder, Hymnen, die nicht in dem Psalm stehen. Das war das zweite Lied, was Sie hier auf Ihrem Gottesdienstzettel haben. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Das ist kein Psalm, das steht nicht so in den Psalmen. Aber das ist ein Loblied auf Gott, den Vater. Das ist die zweite Kategorie. Und gleich nach der Predigt werden wir jetzt ein Lied singen, in dem wir Gott bitten, dass er uns das Ziel unseres Lebens immer wieder klar vor Augen stellt. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich gerufen hast. Das ist ein geistliches Lied. Und auch das Schlusslied, was wir dann singen werden, dieses wunderschöne Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesus Christ. Da bitten wir ihn, dass er mit seiner Gnade bei uns bleibt. Das ist ein geistliches Lied, was wir singen als Gebet an unseren Herrn. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Darum geht es. Und diese Lieder, sagt Paulus, sollen wir singen, wie hier steht. Also mit dem Mund, Vokal. Und uns spielen, musizieren. Das ist also schön, wenn das musikalisch begleitet wird. Dieses Wort, was dafür spielen steht, meint eigentlich instrumentale Begleitung und ursprünglich das Zupfen eines Saiteninstruments. Das ist hier gemeint. Aber das kann natürlich auch auf andere Instrumente übertragen werden. Also wir sollen singen und es ist schön, wenn das mit musikalischer Begleitung geschieht. Und dann sagt Paulus, in eurem Herzen sollt ihr singen. Das heißt nicht, dass wir nur im Herzen singen und den Mund zuhalten sollen. Aber das heißt von ganzem Herzen. Das heißt mit echter Anteilnahme. Und das heißt auch aus dem Herzen. Das heißt, unser Herz soll beteiligt sein. Wir sollen auch das meinen inhaltlich, was wir singen. Es bringt nichts, wenn wir da die Strophen runtersingen, weil sie im Gesangbuch stehen und schon längst an das Mittagessen denken. Oder das ist uns gar nicht wichtig und wir singen das eben so runter, weil es zum Gottesdienst gehört. Sondern Paulus sagt, wir sollen es von Herzen singen. Wir sollen uns damit identifizieren. Wir sollen es aufrichtig meinen. So sollen wir singen. Und ich denke, das ist ein Trost für auch für die Leute, die keine so gute Stimme haben. Die sind hier absolut nicht ausgeschlossen. Entscheidend ist nicht, ob sie das hohe C treffen, sondern entscheidend ist, dass sie von Herzen singen. Und Gott sieht das. Und dann nimmt er das auch als Gebet an. Und dann freut er sich darüber, dass sie ihm damit die Ehre erweisen. Denn das ist das Ziel des Gesangs, das sagt Paulus auch, singt dem Herrn. Das heißt, unser erstes Auditorium ist der Herr Jesus Christus selbst. Ist Gott der Vater selbst. Wir singen zu seiner Ehre. Wir singen nicht aus Gründen der Unterhaltung. Wir singen im Gottesdienst, ist was anderes, wenn wir irgendwo ein Konzert aufführen im säkularen Bereich, aber wir singen im Gottesdienst, wenn wir zur Ehre Gottes singen, darum geht's ja. Nicht aus Unterhaltungszwecken und wir singen auch nicht, um uns als Künstler zu präsentieren. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum es besser ist, in der Regel im Gottesdienst nicht zu klatschen bei musikalischen Vorführungen. Das ist ja nicht böse gemeint und wenn die Kinder was schön aufgeführt haben, dann freuen sie sich auch darüber. Darum geht's gar nicht. Aber das kann sehr schnell zu einem Missverständnis verleiten. Nämlich, dass sozusagen der Künstler, der sich präsentiert und der hier eine kulturelle Leistung vollbringt, dass das eigentlich Interessante ist. Aber das ist nicht das Interessante, sagt Paulus, wenn die Gemeinde singt. Sondern das Interessante ist, das Entscheidende ist, dass wir dem Herrn singen, zu seiner Ehre. Er ist unser Auditorium. Und das haben viele Musiker sehr genau begriffen, allen voran wahrscheinlich der genialste Musiker, der je über diese Welt gegangen ist, Johann Sebastian Bach. Sie wissen, dass der unter fast alle seine Werke diese drei Buchstaben schrieb, S-D-G. Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre. Das hat er so gemeint. Das können Sie auch in seinen Briefen nachlesen. Das war nicht einfach so seine spezielle Note, dass Bach eben immer SDG darunter schrieb unter seine Komposition, sondern das war die Überzeugung seines Herzens. Ich mache diese Musik, ich schreibe diese Kompositionen, von deren Genialität er wahrscheinlich selbst gar nicht oft wusste, wie großartig sie waren. Ich schreibe das zur Ehre des heiligen Gottes. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann gibt er auch uns Lieder, auch wenn wir keine Komponisten sind, Lieder ins Herz und in den Mund, Lieder, die wir im Gesangbuch finden oder woanders. Und dann sind diese Lieder nicht nur eine Nummer im Gesangbuch, sondern unser eigenes Gebet. Lassen Sie mich das noch sagen zum Schluss dieses Abschnitts. Es ist erstaunlich, ich finde es ganz erstaunlich, wie viel Wert Gott auf Musik legt. Das ist mir jetzt, als ich diesen Vers studiert habe, so deutlich geworden, wie es mir nie zuvor deutlich war. In der Bibel wird ganz viel über Musik gesagt. Und ich habe gemerkt, zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann sollte ich nochmal eine Predigt über Musik in der Bibel halten. Gott hat die Musik geschaffen als ein ganz besonderes Geschenk an die Menschheit. Und so wie Gott seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte, so lässt Gott auch die musikalischen Töne, so lässt Gott auch Bachs H-Moll-Messe erschallen über Gerechte und Ungerechte. Und wie andere Schöpfungswerke, so kann auch die Musik zum Guten gebraucht werden und sie kann missbraucht werden. Musik kann missbraucht werden, um Menschen in Drogen und sexuelle Ausschweifung und Hoffnungslosigkeit hineinzustürzen. Auch dazu kann Musik gebraucht und missbraucht werden. Wie jede Schöpfungsgabe zum Guten oder zum Schlechten. Aber Gott will, dass wir jetzt sie zum Guten gebrauchen. Und ich denke, darin liegt wohl auch der Grund, dass Musik so starke Wirkung auf den Menschen haben kann. Überlegen Sie mal, was für eine Wirkung Musik entfalten kann. Weil Gott Musik mit diesem Potenzial ausgestattet hat. Der russische Schriftsteller Maxim Gorki berichtet mal darüber, dass Lenin, der brutale Diktator, Folgendes gesagt haben soll. Er könne die Appassionata, also jenes berühmte Stück von Beethoven, er könne die Appassionata nicht so oft hören, Lenin, weil er sonst liebevolle Dummheiten sagen und den Menschen die Köpfe streicheln wolle. Auf die er doch einschlagen, mitleidslos einschlagen müsse, um seine Revolution zu Ende zu bringen. Verstehen Sie, Lenin sagt, ich darf nicht zu oft Beethovens Appassionata hören. Denn wenn ich das tue, bin ich nicht mehr in der Lage, grausam genug zu sein, um meine Revolution zu Ende zu bringen. Und wenn schon die Komposition eines, soweit wir wissen, weltlich gesonnenen Menschen wie Beethoven eine solche Wirkung entfalten kann, weil eben auch Beethoven mit Schöpfungsprinzipien arbeitete. Tja, wie viel mehr kann jene Musik bewirken, die zu Gottes Ehre gesungen und gespielt wird und die von Gottes Wahrheit kündet. Und darum wollen wir das heute festhalten. Wenn Gott uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann legt er uns Lieder ins Herz und in den Mund. Und darum ist es so wichtig. Das habe ich zum ersten Mal in dieser Woche, in dieser Klarheit hier an diesem Vers lernen dürfen. Darum ist es so wichtig, dass die Gemeinde Jesu auch eine singende Gemeinde ist. Nicht nur im Gottesdienst, aber eben auch dort. Wir können auch im Auto singen und in der Badewanne und am Mittagstisch. Und da können wir auch Gott ehren mit unseren Liedern, aber eben auch im Gottesdienst. Das ist wichtig. Und dass wir immer wieder solche Melodien und Begleitungen finden, die dem Inhalt angemessen sind. Das Singen dient nicht der Auflockerung zwischen den Textpassagen. Ja? Nach dem Motto, jetzt haben wir so viel Text gehört, jetzt tut es uns ganz gut, wenn wir mal wieder singen, dann können wir uns besser konzentrieren. Das ist nicht die Aufgabe des Gesangs und der Musik im Gottesdienst, sondern das ist bestimmt, um Gott zu loben. Und ich will Ihnen sagen, es war ein schwerer, schwerer Schaden für die Kirche Jesu Christi, dass in weiten Teilen der Kirchengeschichte die Gemeinden nicht selbst gesungen haben, sondern dass sie die Musik im Gottesdienst abgeschoben haben an Fachleute, die das für sie übernommen haben. Das waren fast 1000 dunkle Jahre. Etwa von 500 nach Christus bis zur Reformation, also bis 1500 nach Christus. In dieser Zeit wurde in den christlichen Gemeinden kaum selbst gesungen. Und das war ein schwerer geistlicher Schaden. Und dann kam die Reformation. Und dann kam Martin Luther und hat den Gottesdienst reformiert. Und wissen Sie, was zu den ersten Änderungen gehörte, die er einführte? Dass er die Leute wieder singen ließ. Aber es gab ja so wenig Lieder, das meiste war ja Latein, wie sollten die da von Herzen singen, wenn die da nicht verstanden, was in den lateinischen Gesängen war. Und was hat Luther dann gemacht in seiner Not? Er hat angefangen, Lieder selbst zu schreiben. Zum Teil hat er Volksmelodien genommen und neue Lieder gedichtet, zum Teil hat er auch Sachen selbst komponiert. Er hat so über 30 Lieder selbst geschrieben. Nicht, weil er eine zweite Karriere als Liedermacher machen wollte, sondern weil er sagte, wir brauchen für den Gottesdienst Lieder in deutscher Sprache, die wir als Christen von Herzen singen können, weil Gott auf diese Weise gelobt werden will. Das ist Kennzeichen neutestamentlicher, biblischer, reformatorischer Gemeinde. Wir sind eine singende Gemeinde. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann gibt er uns Lieder ins Herz und in den Mund. Das ist die erste Konsequenz. Die zweite war, darüber haben wir im Grunde genommen schon vor den Ferien gesprochen. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann gibt er uns Dankbarkeit ins Herz. Das ist Vers 20. Sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Und das dritte dann, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann gibt er uns die Bereitschaft zur Unterordnung ins Herz. Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Lasst das die Grundhaltung sein, die nur der Heilige Geist in euch bewirken kann. Dass ihr euch demütig wirklich einander unterordnet. Und liebe Gemeinde, genau an diesem Vers werden wir nächsten Sonntag weiterarbeiten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir werden dann sehen, dieser Vers 21 ist das Scharnier zwischen dem Abschnitt davor und dem großen, spannenden Teil, der jetzt folgt. Das ist genau die Verbindung. Das schließt diesen Teil, den wir heute gesehen haben, ab. Wenn ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid, dann wird Gott schenken, dass ihr euch einander unterordnet. Und wenn ihr euch einander unterordnet, da geht's jetzt zum nächsten großen Abschnitt, dann werden eure persönlichen Beziehungen untereinander davon geprägt sein. Und darauf kommt Paulus dann nächsten Sonntag zu sprechen, beziehungsweise in den nächsten Versen. Dann geht es jetzt endlich um diese Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Mann, Eltern und Kinder, Kinder und Eltern und dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer und umgekehrt. Und Paulus wird zeigen, alle Beziehungen, in denen wir als Christen stehen, werden nur dann im Sinne Gottes gelingen können, wenn wir bereit sind, uns einander unterzuordnen. Das heißt nicht, das werden wir ganz klar sehen nächsten Sonntag, dass jeder das Gleiche machen soll, dass jeder die gleiche Aufgabe hat, jeder die gleiche Funktion. Aber einander unterordnen heißt, dass jeder von uns sich gern der Aufgabe unterordnet, die Gott für ihn vorgesehen hat. Als Ehemann oder Ehefrau, als Eltern oder Kinder. Als Leute, die Verantwortung für andere Arbeitnehmer tragen oder als Leute, die selbst als Arbeitnehmer in einem Zusammenhang tätig sind. Paulus sagt, für uns als Christen ist es entscheidend und werden diese Beziehungen nur gelingen können, wenn wir bereit sind, uns demütig einander unterzuordnen. Und das wird nur dann gelingen, wenn der Heilige Geist uns erfüllt und uns dazu treibt. Ich komme zum Schluss. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist nicht nur ein Auftrag, sondern das ist vor allem eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, denn damit sagt Jesus uns durch Paulus, ich will euch verändern. Ich will dein Herz verändern. Ich will dein Leben verändern. Du Christ, du sollst Jesus immer ähnlicher werden. Ihr Gemeinde, wir Gemeinde, wir dürfen verändert werden durch den Herrn Jesus. Das will er tun. Und das heißt, wir sollen nicht in unserer Mittelmäßigkeit stecken bleiben. Nicht in unserer Freudlosigkeit. Wir sollen nicht stecken bleiben in unserer Muffeligkeit und Undankbarkeit. Wir sollen nicht stecken bleiben in unserer Knieseligkeit und Rücksichtslosigkeit und Herrschsüchtigkeit und Schrulligkeit und Kantigkeit und in unseren Launen. Darin sollen wir nicht stecken bleiben, sondern wenn Gottes Geist uns erfüllt, und das will er immer mehr tun, dann gibt er uns Lieder ins Herz und in den Mund, dann gibt er uns Dankbarkeit ins Herz und dann wird er uns auch die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterordnung ins Herz geben. Und das wird dann dazu führen, dass wir dem heiligen Gott Ehre machen und dass wir einander noch ganz viel Freude und Hilfe schenken können. Amen.